Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Minicamperin. Ihr hört die 21. Episode. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich noch einmal aufzuraffen und einen kleinen Kurzurlaub mit dem Minicamper zu machen. Letztes Jahr hat es ja nur ein einziges Mal geklappt und das war dann nach Monschau. Dieses Jahr war ich Anfang Mai in Rothenburg in Mittelfranken und dieses Mal führte mich mein Weg im August nach Unterfranken in den Landkreis Miltenberg. Der Grund, warum ich in diese Gegend fuhr, klingt verrückt, aber die Geocacher unter meinen Hörern werden es verstehen, wenn ich jetzt sage, dass mich die fehlenden Landkreise in diese Gegend geführt haben. Wir sind ja schon seit mittlerweile 18 Jahren Geocacher und sind mit Hilfe unseres Hobbys schon viel herumgekommen. Das Hobby mit all seinen Facetten hat uns schon das eine oder andere Mal in Gegenden geführt, die wir ohne Geocaching nie gesehen hätten. Eine Challenge im Rahmen dieses Hobbys ist es, alle 425 Landkreise in Deutschland zu besuchen und dabei logischerweise mindestens einen Cache gefunden zu haben. Wir haben mittlerweile in 408 Landkreisen gecached, das heißt, es fehlen uns noch 17. Und drei davon lagen eben in Unterfranken, das ich deshalb als Ziel ausgesucht habe. Da ich noch ziemlich viele Überstunden abzubummeln hatte, konnte ich mir im August ein paar Tage frei nehmen. Ausgerechnet in der Woche, die dann auch die heißeste Woche des ganzen Jahres sein sollte. Ja, aber irgendwas ist ja immer. Entweder zu nass oder zu heiß. Aber ich muss zugeben, ich zögerte dann im Vorfeld doch sehr, ob ich überhaupt aufbrechen sollte. Heiß im Minicamper, das ist noch schlimmer als nass. Ich suchte mir dann einen Campingplatz am Main und wurde in Großheubach fündig. Dort gibt es den Campingplatz am Leinritt, der 2024, also in diesem Jahr jetzt, von Ende März bis Ende Oktober geöffnet hat. Er bietet 36 Stellplätze für Wohnwagen, Wohnmobile und Zelte und 80 Dauerstellplätze. Auf der Internetseite wirbt der Platz damit, dass er direkt am Mainradweg liegt und es einige sogenannte Hackerwirtschaften in der näheren Umgebung gibt, in denen man während der Sommersaison leckere Weine und gutbürgerliche Speisen genießen kann. Die Bewertungen waren gut von dem Campingplatz, sodass ich dann beschloss, einen Stellplatz für 3 Nächte zu buchen. Seit dem großen Campingboom traue ich mich ehrlich gesagt nicht mehr, ohne Buchung irgendwo hinzufahren. Ich bin ja auf Sanitäranlagen angewiesen, beziehungsweise möchte dann auch ein WC und auch eine Dusche haben und traue mich dann nicht, irgendwo alleine wild zu stehen, weshalb ich dann safe einen Stellplatz buche. In diesem Fall war ich mir sicher, dass ich mindestens 3 Nächte bleiben möchte. Sollte ich verlängern wollen, könnte ich ja vor Ort nochmal fragen, ob ich verlängern kann. Auf der Seite des Campingplatzes gibt es dann auch ein sehr gutes Buchungssystem, das ich so noch nie genutzt habe. Es ist von vorne bis hinten komplett durchdacht und automatisiert. Das heißt, ich suche mir einen Stellplatz raus über Internet, gebe meinen Namen ein, meine Adresse und die Telefonnummer an, unter der ich während des Urlaubs erreichbar bin und buche einen von mir ausgesuchten Stellplatz. Und da wird dann auch angezeigt, welcher noch buchbar ist. Dann werde ich gebeten, die Zahlung mit Kreditkarte oder PayPal durchzuführen. Und dann ist der Stellplatz nicht nur gebucht und bezahlt, sondern ich kann ihn auch gleich beziehen und muss mich nicht noch an der Rezeption anmelden. Das kann ich dann online machen, indem ich, wenn ich dann den Platz bezogen habe, auf der Internetseite anklicke, dass ich jetzt da bin. So die Theorie und jetzt erzähle ich euch, wie es dann bei mir war. Oder soll ich euch erst von der Matratze erzählen? Das wäre vielleicht auch noch ein Thema, weil das im Vorfeld... Nee, das kommt dann später. Ich packte dann am Abend vorher meinen Caddy. Es war furchtbar heiß und deshalb auch sehr schweißtreibend. Ich nahm mein Pedelec mit, weil sich das ja aufgrund des Mainradweges durchaus anbot. Die Pocket Queries für diverse Geocaches hatte ich dann auf mein GPS gespeichert und so konnte es dann am nächsten Tag losgehen. Allerdings, mitten in der Nacht weckte mich mein Herzallerliebster, der gerade von der Spätschicht heimkam und fragte, wo ich den Schlüssel für den Fahrradständer hätte. Dieser sei nicht richtig auf meiner Anhängerkupplung festgemacht. So würde ich ihn verlieren. Also sagte ich ihm, wo der Schlüssel liegt, und bis ich mich dann so angezogen hatte und draußen war, um mir den Fehler anzuschauen, war das Ganze schon von meinem Herzallerliebsten behoben worden, so dass ich nicht mehr sehen konnte, was ich eigentlich falsch gemacht hatte. Fakt ist, dass ich beim Anbringen alleine war und dabei Schwierigkeiten hatte, den Ständer richtig auf die Kupplung zu befestigen, beziehungsweise die wollte sich nicht einrasten. Und auch hatte ich Schwierigkeiten mit dem Schlüsselloch, das da so ein bisschen gehakt hat, als ich den Schlüssel reingeschoben habe. Doch meiner Meinung nach, ich habe dann alles wieder rückgängig gemacht, habe das Ganze nochmal probiert, und meiner Meinung nach war dann zum Schluss trotzdem alles richtig. Aber dadurch, dass mein Herzallerliebster das jetzt gesehen hatte, war ich dann doch extrem verunsichert, ob ich dann im Urlaub damit zurechtkommen würde. Voller Sorge ging ich dann erstmal schlafen und startete dann am nächsten Tag ziemlich beunruhigt in diese Fahrt. Am nächsten Tag fuhr ich um 6.30 Uhr Richtung Miltenberg am Main los. Es war Sonntag und ich kam dann auch gut durch. Der Hauptrückreisetag war tags zuvor gewesen, am Samstag, wenn überhaupt, denn auf dem Weg in den Norden waren kaum Autos unterwegs. In der Gegenrichtung Richtung Süden, da staute es sich doch das eine oder andere Mal. Da ich gut durchkam und ich erst ab 14 Uhr anreisen sollte, fuhr ich, wobei das wahrscheinlich gar nichts ausgemacht hätte, aber es steht halt auf der Homepage oder in der Mail habe ich es gelesen, ich dürfte ab 14 Uhr anreisen, fuhr ich dann erstmal an Miltenberg und am Campingplatz vorbei und steuerte Darmstadt an. Hier wollte ich nämlich den Rosengarten besichtigen. Sagen wir mal so, ich lege jetzt mal einen dezenten Schleier des Schweigens über diesen Ausflug. Es war heiß, der kostenlose Parkplatz war wegen einer Veranstaltung bumsvoll. Und von meinem Ziel, dem Rosengarten, noch ein ganzes Stück entfernt. Und für den nächstgelegenen Parkplatz sollte ich dann 3 Euro pro angefangener halben Stunde bezahlen. Ja, ihr mich auch. Ich überlegte mir dann noch Alternativen, aber bei 32 Grad und plus im Schatten verwarf ich dann alles wieder und fuhr stattdessen, nachdem ich den obligatorischen Landkreispunkt gelockt hatte, direkt zum Campingplatz. Dort stellte ich meinen Caddy vor dem Eingang ab, um mir meinen Stellplatz zu Fuß anzuschauen. Auf dem Weg dorthin lief ich dann auf einem staubigen Weg, an dessen Rand immer wieder Schilder standen, dass man doch bitte sehr langsam fahren soll, weil es doch sonst sehr stauben würde. Und in dem Moment war ich froh, nicht mit dem Auto reingefahren zu sein, denn ich wollte die Camper natürlich nicht unnötig mit Staub vollsauen und da einmal quer spazieren fahren über den Campingplatz. Ich stand dann irgendwann vor dem Sanitärgebäude, in dem auch die Rezeption untergebracht ist, und neugierig beschloss ich dann, dort erst einmal reinzuschauen. Vielleicht würde ja jemand da sein. Und in einem ziemlich ungemütlichen, dunklen, verqualmten Zimmer saß dann ein Mann, den ich dann erstmal freundlich grüßte. Ich sagte ihm, dass ich reserviert hätte und ob ich direkt drauf fahren soll und dann über die Internetseite einchecken soll. Dann tat sich erstmal eine ganze Weile gar nichts, bis er dann irgendwann meinen Vornamen nannte, mit einem Seitenblick mich anschaute, kurz nickte und ganz entspannt fragte, ob ich denn schon auf dem Platz gewesen wäre. Ich antwortete dann, dass ich erstmal zu Fuß drauf gucken wollte und dass das ja eine gute Idee gewesen sei, weil so mit dem ganzen Staub und so, da hätte ich doch einiges vermieden. Er wunderte sich dann trotzdem, dass ich nicht vor der Tür stand, und meinte, ich solle jetzt mal mein Auto holen. Er würde mich zu meinem Platz bringen. Und so machten wir es dann auch. Ich holte mein Caddy und folgte ihm dann im Schritttempo, und er fuhr mit einem Elektroroller vorne weg. An meinem Platz angekommen, deutete er dann auf einen sehr schönen, schattigen Platz und meinte dann, ich solle doch lieber diesen nehmen, denn meiner läge, eingerahmt von 4 Bäumen, genau in der Sonne. Jetzt konnte ich seinen an sich sehr guten Vorschlag annehmen und im Schatten stehen oder auf meinen Stellplatz bestehen, an dem ich wesentlich näher am Strom gewesen wäre. Denn die Abstände zu den Stromkästen können durchaus je nach Platz relativ weit sein. Ich entschied mich dann bei dieser unangenehmen Hitze lieber für den schattigen Stellplatz. Mit dem Strom, das würde ich schon irgendwie lösen können. Mein Stellplatz war dann auch bretteben, sodass ich keine Keile brauchte. Ist mir, glaube ich, auch zum ersten Mal passiert. Und zudem hatte ich einen geteerten, sauberen Untergrund. Denn es gibt im Touristen-Camper-Bereich ein paar Plätze, die geteert bzw. betoniert sind und wo man dann auch mit einem Wohnmobil relativ eben und sauber stehen kann. Sollte es also mal so richtig dolle regnen und der Boden aufweichen, würde man auf diesen Plätzen sicher und auch matschfrei stehen. Es sind nicht alle Stellplätze so, aber es gibt einige davon. Ich stellte den Caddy dann auf dieser betonierten Fläche ab, befestigte die Fensterverdunkelung und das Lüftungsgitter und beschloss, eine Hackerwirtschaft aufzusuchen, derer es hier einige geben soll. Die haben aber immer sehr unterschiedlich offen und es gibt im Internet eine Liste, wo drin steht, von wann bis wann welche Hackerwirtschaft geöffnet hat. Dort in besagter Hackerwirtschaft stärkte ich mich dann mit einer sehr leckeren und sehr reichlichen Winzerbrotzeit und einem Glas Wein sowie eine Flasche Wasser und zahlte dafür humane 17,70 Euro. Im Anschluss wollte ich dann noch ein wenig cashen gehen, aber die Hitze und diverse Dornen, durch die ich hätte gehen müssen und steile Wege, ließen das Vorhaben dann scheitern. Es war wirklich ein Tag zum Abhaken. Erst das Desaster mit Darmstadt und dann auch noch dieser Cash-Abend. Bis auf den sehr schönen schattigen Stellplatz und die tolle Brotzeit war an diesem Tag wirklich nichts Gutes rausgekommen. Abends suchte ich dann die Sanitäranlagen auf, die ich euch auch gleich einmal beschreiben möchte. Ich kann schlecht schätzen, würde jetzt aber mal sagen, dass die Ausstattung vielleicht so, lasst mich überlegen, wir haben 2024, dann könnten es schon die 2000er sein, wo diese Sanitäranlagen gebaut wurden. Wobei ich irgendjemanden sagen hörte, dass der jetzige Besitzer den Platz in Corona-Zeiten übernommen und renoviert hätte. Aber die Sanitäranlagen sind definitiv nicht aus der Corona-Zeit. Das kann gar nicht sein. Also vielleicht die Vorhänge und die Holzzwischenwände von den Duschen, das kann sein, ja, aber der Rest nicht. Die Duschkabinen sind aber sehr groß und es gibt ausreichend Kleiderhaken sowie eine Ablagefläche. Die Kleidung kann so weggelegt bzw. weggehängt werden, dass sie während des Duschens nicht nass wird. Wasser wird nicht begrenzt, es gibt also kein lästiges Jeton- bzw. Münzsystem. Jedes Waschbecken befindet sich in einer separaten Kabine. Also so Waschbecken sind ja normalerweise nebeneinander angeordnet und da putzt man sich dann die Zähne und da muss man sich auch waschen. Und dann gibt es einzelne Kabinen, wo man dann ungestört ist. Aber hier ist wirklich jedes Waschbecken hinter so einer, ja, einem Vorhang ist es. Es ist leider keine Tür, aber der Duschvorhang hängt davor. Man ist also blickgeschützt. Und da ja dahinter in der Regel kein Dampf entsteht und der Vorhang dann deshalb nicht an den Körper klatschen kann, ist das alles durchaus in Ordnung. Die Toiletten waren relativ sauber. Wenn etwas schmutzig war, lag das an den Gästen, nicht am fehlenden Engagement des Betreibers. Es gibt Toilettenpapier, das an das Zeug aus den Kreuzfahrtschiffen erinnert, also so ein extrem selbstauflösendes Zeug. Ich war dann kurzzeitig versucht, mein eigenes Papier mitzunehmen, aber ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr Probleme mit den Abwasserrohren und dann wäre es nicht gut, wenn ich anderes Klopapier verwende. Im Sanitärgebäude, in dem sich ja auch die Rezeption befindet, steht dann auch eine Eistruhe, an der man sich auf Vertrauensbasis selbst bedienen kann, wenn die Rezeption geschlossen ist. Dann steht da auch eine Kasse bereit, in die man das Geld reinschmeißen kann. Der Platz selbst ist relativ ruhig, es ist jedenfalls kein Straßenlärm zu hören. Ab und zu fährt mal ein Frachter auf dem Fluss vorbei. Das habe ich aber nachts überhaupt nicht gehört. Entweder weil ich sehr gut geschlafen habe oder weil auf dem Main nachts vielleicht gar keine Schiffe fahren. Ich weiß es nicht. Sind denn auf dem Neckar nachts Schiffe gefahren? Ich glaube schon. Ich glaube schon, oder? Ich weiß es nicht mehr. Auf der Mosel glaube ich auch. Auf der Elbe auch? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist hier auf dem Main kein Schiffverkehr nachts, ich weiß es nicht. Dafür gibt es 2-3 Kirchen in der Nähe und mindestens eine läutet auch nachts 4-mal in der Stunde, um die Zeit anzuzeigen. Also die Kirchenglocke gleich neben dem Campingplatz, die war ab 10 Uhr, 10 Uhr hat sie glaube ich zum letzten Mal gebimmelt. Die anderen Kirchen haben aber nachts trotzdem die Stunde angezeigt, beziehungsweise jede Viertelstunde. Mich hat das dann wahnsinnig gemacht, nicht weil es mich geweckt hätte, sondern weil ich mich im Halbschlaf immer verzählt habe und dann krampfhaft überlegt habe, ob es jetzt halb oder Viertel oder was weiß ich, vor eins oder vor zwei ist oder so. Also ich habe es nie richtig hingekriegt und habe dann angefangen zu grübeln und lag dann natürlich hellwach da. Ja, ansonsten, ja, wenn Camper laut sind, dann sind Camper laut. Dafür kann der Platz ja nichts. Ich war in der Ferienzeit da und musste dann Fußball spielende Jungs ertragen, die dann auch mal den für mich in meinen Augen viel zu schweren Fußball an mein Auto geknallt haben. Ja gut, das war's zum Campingplatz. Am nächsten Tag beschloss ich dann, nicht am Caddy zu frühstücken, sondern stattdessen zu einer nahegelegenen Bäckerei zu fahren, die Frühstück anbot. Es gibt einige Bäckereien in der Gegend, auch in Miltenberg selbst. Und auch auf dem Weg Richtung Michelstadt bin ich an einer Bäckerei vorbeigekommen und alle haben in irgendeiner Art so ein Frühstück angeboten. Also es bietet sich da wirklich durchaus an, das auch zu nutzen, wenn man das möchte. Dieses Frühstück aber dort vor Ort war dann eher so mäh, weshalb ich dann beschloss, am nächsten Tag wieder am Camper zu frühstücken. In der Bäckerei bekommt man dann übrigens auch jeden Morgen, außer mittwochs, frische Semmeln, die kann man natürlich auch mitnehmen. Am Campingplatz selbst gibt es deshalb keinen Brötchenservice. Es gibt noch einen zweiten Bäcker im Ort, der dann vielleicht am Mittwoch, wenn der andere Bäcker zu hat, geöffnet hat, aber das habe ich nicht überprüft. Ja, an dem Tag machte ich dann einen Ausflug mit dem Pedelec. Ich plante aber um und fuhr nicht die eigentlich geplante Tour, sondern fuhr nach Miltenberg, um dort ein wenig durch die Altstadt zu bummeln. Bei dieser unerträglichen Hitze ergab eine lange Fahrradtour nach Michelstadt, was eigentlich geplant gewesen war, keinen Sinn. Ich bin ja nicht so der Schwimmer, aber an dem Tag wäre das einzig Vernünftige gewesen, ein Schwimmbad oder eine Badestelle am Main auszusuchen. Am Schwimmbad in Miltenberg standen allerdings nachmittags lange Schlangen an Menschen an. Ich hatte den Eindruck, dass es wegen Überfüllung abgesperrt worden war, kann das aber jetzt nicht, ich möchte meine Hand nicht ins Feuer legen dafür, aber ich fand es seltsam, dass so viele davor standen und nichts voranging. Ich hätte vielleicht am Campingplatz in den Main gehen können, allerdings habe ich da keine Badestelle gesehen. Aber wie gesagt, ich bin kein guter Schwimmer und würde mir deshalb keinen fließenden Fluss zutrauen. Apropos Badestelle, gleich gegenüber scheint es einen weiteren Campingplatz zu geben, der von einem Wassersportverein betrieben wird. Ob man dort auch als Nicht-Vereinsmitglied campen kann, das weiß ich nicht. Da müsstet ihr euch über wsgkleinheubach.de selbst schlau machen, wenn euch das interessiert. Ja, wo war ich? Abends musste ich dann alle meine Akkus aufladen, weshalb ich dann mit etwas Muffesausen den Fahrradständer von der Anhängerkupplung nahm, in der Hoffnung, dass ich ihn auch wieder sicher drauf bekomme. Also ich war dann schon sehr verunsichert nach dem Desaster. In der hinteren großen Schublade habe ich dann immer mein Stromkabel, den Dreifachstecker, einen Campingstuhl und einen kleinen Tisch und so konnte ich dann mein Kabel an meinem eigentlich gebuchten Stellplatz einstecken und kam dann damit gerade so bis zu meinem neuen Stellplatz an den Caddy ran. Ich stelle euch mal ein Foto von dieser Stromödylle ein, damit ihr sehen könnt, wie das ausgesehen hat und wie ich da mein Kabel komplett ausgerollt hatte. Während alles auflud, genoss ich den Blick auf den Main, auf dem wesentlich mehr Schiffsverkehr ist als auf der Weser, wo wir dieses Jahr in unserem Wohnwagenurlaub im Juni waren. Da war ich damals ein bisschen enttäuscht gewesen, weil wir von unserem Stellplatz aus in der ersten Reihe so wenig Schiffe gesehen hatten. Hier am Main stand ich zwar nur in der dritten Reihe, konnte von meinem Platz aus aber sehr gut an den wenigen anderen Wohnwagen vorbeischauen. Und hier war richtig schön Traffic. Es fuhren dann einige Flusskreuzfahrtschiffe abends vorbei, aber auch ein paar Frachter und kleine Sportboote. Über Nacht habe ich das Fahrrad dann an den Fahrradständer gekettet und beides neben dem Minicamper auf die betonierte Fläche gestellt. Die war also für mich ausreichend groß. Ein Wohnmobil würde wahrscheinlich den gesamten Raum einnehmen. Ja, und so konnte ich dann, bis es dunkel wurde, auf dem Campingstuhl draußen sitzen, musste nicht im Dunkeln mit dem Fahrradständer rumhampeln. Das war ja dann auch die Nacht, in der die Perseiden am Himmel zu sehen sein sollten. So lange hielt ich aber leider nicht mehr durch. Gegen 22 Uhr war ich müde und verzog mich dann ins Bett. Ach, ich wollte ja noch was zu meiner Matratze erzählen, dass ich das nicht vergesse. Ich bin ja mit meiner Matratze sehr unzufrieden. Obwohl sie angeblich aus dem weichesten Schaumstoff besteht, den der Händler damals im Angebot hatte, ist sie mir einfach viel zu hart. Ich habe zwar zusätzlich noch so eine Campingstuhlauflage draufgelegt, aber das hilft nicht wirklich viel. Jetzt ergab es sich, dass unsere ehemalige Pflegeperson ein Pflegebett bekommen hatte, dieses aber nur sporadisch genutzt hat, immer dann, wenn sie wegen eines schlechten Gesundheitszustandes wieder einmal ins Krankenhaus kam und danach ein paar Tage brauchte, um wieder auf die Beine zu kommen. Da wir dieses Bett nun zurückgegeben haben, die Matratze aus hygienischen Gründen aber nicht zurückgenommen wurde, haben wir sie behalten können. Und da ja an dieser Matratze nichts fehlt, und es bleibt ja auch in der Familie, habe ich sie behalten, sie dann aber natürlich trotzdem einmal kräftig durchgewaschen. Aber dummerweise erst 2 Tage vor meinem Urlaub. Zwar war es dann bei uns extrem heiß und ich konnte sie in die pralle Sonne legen, langsam. Aber das reichte dieser komplett vollgesogenen Schaumstoffmatratze natürlich nicht, um komplett durchzutrocknen. Deswegen konnte ich sie jetzt leider noch nicht ausprobieren. Die Matratze ist wesentlich weicher, dafür aber ein ganzes Stück dicker und ich habe die große Hoffnung, dass ich darauf wesentlich besser schlafen werde. Ja, aber schade, jetzt werde ich es erst nächstes Jahr ausprobieren können, denn dieses Jahr wird es vermutlich keinen Caddy-Ausflug mehr geben. Wir fahren noch einmal mit dem Wohnwagen weg für eine kurze Woche und ja, deshalb werde ich euch dann im nächsten Jahr von dieser Pflegematratze erzählen können und ob das Richtige für mich war. Am nächsten Tag lief ich dann wieder zu diesem Bäcker, bei dem ich auch tags zuvor gefrühstückt hatte. Dieses Mal kaufte ich mir aber nur 2 Semmeln und 2 10-Gramm Päckchen Butter und lief dann wieder zum Campingplatz zurück. Auf dem Weg kam ich dann noch bei einem Metzger vorbei, der auch vor Ort ist, bei dem ich dann noch 2 Scheiben Leberkäseaufschnitt mitgenommen habe. Und so konnte ich vor dem Minicamper sitzend ein herrliches Frühstück genießen. Es war das beste Frühstück, das ich bis jetzt am Minicamper hatte. Die 2 10-Gramm Butterpäckchen haben zwar fast genauso viel gekostet wie ein halbes Pfund komplette Butter, aber da ich im Minicamper keine Kühlgelegenheit habe und immer noch davor zurückschrecke, eine teure Kompressor-Kühlbox zu kaufen, muss ich mir bei solchen Gelegenheiten halt etwas anderes einfallen lassen oder eben auf diesen Komfort von Wurst und Butter verzichten. Ja, über die Erlebnisse vor Ort erzähle ich euch dann in meinem Personal-Podcast, die Hörmupfel. Hier an dieser Stelle kürze ich die Sache dann mal kurz ab. Als ich dann nach ein paar Tagen nach Hause fuhr, lief während der Fahrt alles geschmeidig und problemlos. Doch kurz vor meinem Zuhause, also schon im Allgäu, machte mein Caddy dann plötzlich Zicken. Er nahm kein Gas mehr an und ruckelte in einer Tour. Auf dem Display blinkten dann verschiedene Fehlermeldungen auf, unter anderem Fehler Start-Stopp und dieses EPC-Zeichen sowie die Motorlampe. Und es stellte sich dann hinterher heraus, dass gleich 2 Einspritzventile kaputt waren. Und pro Einspritzventil zahlt man dann in der Regel schnell mal um die 1000 Euro. Und das war dann wirklich eine sehr unangenehme Überraschung nach dem Urlaub. Bei einem Minicamper, bei einem VW Caddy, der etwas über 40.000 Kilometer runter hat. Ja gut, aber davon erzähle ich euch dann vielleicht in einer anderen Episode. Diese hier ist schon länglich geworden, weshalb ich für heute schließen möchte. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ihr euch bei mir meldet und mir einen Kommentar auf meinem Blog hinterlasst. Macht es gut, Servus!